guten Morgen, auch von mir. Es ist wieder Advent und ich darf wieder predigen. Vielleicht wird es zu einer Tradition, das ist einfach so geworden. Natürlich, übernatürlich. Das ist unser Thema heute und ich habe hinter das natürlich ein übernatürlichen Ausrufezeichen gemacht. So, wir fangen direkt an mit dem Text. Ich habe die Brunsbibel, glaube ich. Nee. Aber vielleicht ist es ein bisschen anders, aber folgt einfach. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in das galiläische Städtchen Nazareth gesandt. Und zwar zu einer Jungfrau Maria, die mit einem Mann namens Josef aus dem Stamm Davids verlobt war. Bei seinem Eintritt sagte der Engel zu ihr: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak bei diesen Worten und überlegte, was dieser Gruß wohl bedeuten möchte. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst guter Hoffnung werden und einen Sohn bekommen, ihn sollst du Jesus nennen. Er wird ein Großer sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Ja, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Er wird für alle Ewigkeit über das Haus Jakobs König sein und seine Königsherrschaft wird kein Ende haben. Da sagte Maria zu dem Engel: Wie soll das möglich sein? Ich habe keinen Mann. Da antwortet ihr der Engel: Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Auch deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter guter Hoffnung. Sie geht bereits im sechsten Monat, obwohl sie allgemein als unfruchtbar bezeichnet wurde. Denn bei Gott wird jede Verheißung eingelöst. Da sagte Maria: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Darauf verließ sie der Engel. So, das halten wir im Hinterkopf und jetzt gehen wir mal ganz schnell, ganz weit weg in eine andere Welt, andere Zeit. Es war im späten Oktober 1991. Die Besatzung des Schwertfischfängers Andrea Gale aus Gloucester, Massachusetts, hatte das Schiff 500 Meilen hinaus in den Atlantik gesteuert. Eine Kaltfront, die sich entlang der kanadischen Küste bewegte, schickte eine starke Störung durch Neuengland. Und gleichzeitig hatte sich ein Hochdruckgebiet über Ostkanada gebildet. Dies intensivierte das heranziehende Tiefdruckgebiet, ein nicht ungewöhnliches Phänomen, das in der betroffenen Gegend auch Halloween Nordeaster genannt wurde. Das allein war noch beherrschbar von einem hochseetüchtigen Schiff und seiner erfahrenen Besatzung. Aber dann, wie Öl ins Feuer gegossen, gab es auch noch einen abflachenden Hurricane Grace, der noch geladen mit warmer tropischer Luft von Süden nach Norden abzog. Diese Naturgewalten trafen genau da zusammen, wo sich diese Andrea Gale befand, mitten im Atlantik, und schufen den perfekten Sturm. Die Besatzung von 6 Mitgliedern tat, was sie konnte, aber in diesem übermächtigen, 30 Meter hohen Wellen und den bis dahin größten jemals gemessenen Orkans hatte das Schiff keine Chance. Es wurde zerbröselt wie Streichhölzer. 11 Tage danach musste die Küstenwache die Suche aufgeben. Es gab keinen Überlebenden. Diese wahre Geschichte war auch Grundlage von dem Film Der Sturm. Den habe ich mal gesehen vor Jahren. Also falls ihr das nachempfinden wollt, das ist zwar Fiction dann, aber das, wie es da abgeht, das kann man sich wahrscheinlich vorstellen, wie das so sein könnte. So, warum erzähle ich euch das jetzt? Weil ich denke, dass diese Situation viel auch mit unserem Leben zu tun hat. Und die Frage, die sich nach so einem Unglück immer stellt, ist, wie hätte man das vermeiden können? Was kann man tun, dass sowas nicht passiert? Weil wir Menschen sind grundsätzlich darauf aus, dass wir sicher leben wollen. Wir wollen uns nicht unnötigen Risiken aussetzen. Warum auch? Denn unser Ziel ist ja, in Ruhe und friedlich zu leben. Aber kann man so leben? Kann man so durchkommen, dass man immer nur mit absoluter Risikovermeidung im Hafen liegen bleibt? Das würde überhaupt keinen Sinn machen für so ein Schiff, wenn es nur rausfährt bei schönem Wetter, weil das wäre ein wirtschaftlicher Totalschaden wahrscheinlich. Die hätten oft gar nichts zu tun. Und ja, wir können so nicht leben. Wir sind draußen in der Welt. Das, was um uns herum passiert, darauf haben wir nur bedingt Einfluss, wenn überhaupt. Und ja, manche Menschen kommen da scheinbar ganz gut zurecht. Denen weht so eine laue Brise entgegen. Und, angenehm. Und bei anderen, da ist ein Ding nach dem anderen. Da kommt von die eine Katastrophe, dann kommt die nächste und dann kommt alles auf einmal und wir wissen nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Und das ist eher der Fall als diese laue Brise. Und ja, es gibt die Redewendung vom Regen in die Traufe und ich glaube, das ist Lebenserfahrung von vielen Menschen. Das gibt es nicht umsonst. Und manchmal ist das Leben kaum auszuhalten. Das ist manchmal so, ja. Schon der Psalmist hat gesagt, gebetet im Psalm 121, woher kommt mir Hilfe in so einer Situation? Ihm war klar, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Und neulich in meiner Bibellese, da kam ich zufällig in 1. Timotheusbrief vorbei, 1. Timotheus 1,19, und da ermutigt Paulus den Timotheus, kämpfe in ihrer Kraft, in dieser Kraft, das sind die prophetischen Worte, den guten Kampf weiter, indem du Vertrauen zum Herrn behältst und dir ein gutes Gewissen bewahrst. Andere Übersetzungen sagen auch, bleibe im Glauben fest. Und in dem Text weiter, das haben leider manche von sich geworfen und dann im Glauben Schiffbruch erlitten. Vielleicht fallen uns auch solche Namen ein, die Paulus jetzt nennt. Er nennt da 2, 3 Namen, die da Schiffbruch erlitten haben. Aber vielleicht, ja, geht es auch direkt erstmal um uns. Was hält uns denn fest in den Stürmen? Weil die sind einfach da und wir müssen da überleben. Und als Christen leben wir in einem perfekten Sturm, kann man sagen. Die Bibel sagt, wir leben unter dem Einfluss des Teufels, kann ich klicken, unsere selbstsüchtige Natur, das Fleisch und auch das System dieser Welt. Das sind Dinge, die können wir nicht wegmachen, die sind da. Und manchmal denken wir haben das ganz gut im Griff und wir brauchen eigentlich ja, nur uns selber, um da durchzukommen. Aber in der Welt, da gibt es auch Stürme, da geht es um Ideologie, um Überzeugungen. Da geht es um Wertesysteme, die konkurrieren. Was ist wahr, was ist gut? Was bringt mich dahin, wo ich eigentlich hin will? Und das sind wirklich die gefährlichen Stürme, weil da geht es nicht nur um unser irdisches Leben, da geht es um unsere Seele. Da wird gezogen an uns und da sind Einflüsse, denen es ist ganz schwer zu widerstehen. Und in unserer gegenwärtigen Welt, da haben wir vielleicht eine Westfront, die auf uns zuweht. Das ist das Übliche, der Säkularismus, wo Dinge in Frage gestellt werden, die übernatürlich sind, wo man sich auf das Natürliche beschränken will. Wir haben vielleicht eine Ostfront, ein anderer Wind, der uns so mit der Mystik und neue Spiritualität, Selbsterlösung umwehen will. Und vielleicht haut uns das aber nicht um, weil das kennen wir schon, die Argumente. Aber es gibt noch weitere Einflüsse, die ich gefährlicher finde. Und das ist so eine Relativierung von unserem Glauben. Und da kommen wir jetzt langsam wieder zur Jungfrauengeburt, wo Dinge einfach relativiert werden, die man weglässt, weil sie unpassend sind für unsere heutige Zeit, weil es zu wundersam ist, zu schwer zu glauben vielleicht. Und am Ende was haben wir dann, wenn wir das alles weglassen? Wir haben kein Evangelium von Gott, sondern wir haben ein Evangelium von uns, das wir uns zurechtgebogen haben, weil es uns so besser reinläuft. Aber das rettet uns nicht. So, und jetzt kommen wir zum Sturm bei Maria. Eine Begegnung mit Folgen. Die Maria war eine ganz normale junge Frau in Israel. Unbedeutend letztlich. Sie war verwandt mit dem Priestergeschlecht. Sie wuchs sicherlich auf mit dem Glauben an den Gott Israels. Aber es war auch eine Zeit, in der es nicht besonders gut lief für das jüdische Volk. Da war die römische Besatzung mit Willkür und Gewalt. Das war normal. Da war ein Herodes, der war zwar König der Juden, aber der war eigentlich nur an seiner Machterhalt interessiert und letztendlich machtgierig, korrupt. Da war die religiöse Oberschicht, Hüter der Tradition, vielleicht die religiösen Rechten, könnte man heute sagen, die in erster Linie versucht haben, über die Tradition die Welt wieder zurechtzubringen und die Leute geknechtet haben mit ihren Vorschriften und Vorstellungen, wie Glaube auszusehen hat. Ja, das war die Welt, in der Maria lebte. Und in diesem stürmischen Umfeld kommt plötzlich ein Engel Gabriel zu ihr nach Hause. Und es war keine Erscheinung, wie wir das in manchen anderen Begegnungen in der Bibel haben. Der kam einfach so. So wird es im Text angedeutet. Er trat ein. Und dann, ja, was bringt er mit? Er bringt mit eine Berufung. Er bezeichnet Maria als Begnadete. Das griechische Wort hier hat die Bedeutung favorisiert, beschenkt. Und okay, bin favorisiert, beschenkt. Was denkt ihr, vielleicht ist es euch auch schon gegangen, dass ihr E-Mails oder auch Briefe bekommen habt, da stand drin, herzlichen Glückwunsch. Sie wurden ausgewählt. So, jetzt wird es Zeit, ganz vorsichtig zu sein. Weil meistens sind wir nur ausgewählt, da irgendwie was loszuwerden. Ne? Da muss man erstmal sein Misstrauen aktivieren. Und Maria auch ist erschreckt und sagt, was ist das? So hat mich noch keiner begrüßt. Und da braucht es erstmal ein Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Warum? Weil das, was von Gott kommt, ist gut. Obwohl das eigentlich Potenzial hat für eine Menge Sturm. Ich habe euch ein paar Bs mitgebracht. Also das erste habe ich schon gesagt, erstmal das, sie wurde besucht. Dann kommt eine Berufung. Und sie ist beschenkt, begnadet. Und sie ist auch dann beauftragt. Der Engel macht eine Ansage, kein Angebot. Es ist kein Angebot mit drei Wahlmöglichkeiten, du könntest das oder das oder das machen, sondern der sagt, du wirst. Wie geht es uns, wenn jemand zu uns sagt, du wirst? Du wirst, wenn es dein Arzt sagt, je nachdem, was er jetzt sagt. Wie ist es, wenn dein Chef das sagt, du wirst? Oder dein Lehrer, du wirst. Deine Eltern, du wirst. Dann kommt da vielleicht so ein Gefühl auf, wo man nicht genau weiß, was da auf einen zukommt. Und so ging es hier, glaube ich, auch. Zum einen das Potenzial zum größten Glück, aber auch zur absoluten Katastrophe. Das größte Glück, was war das größte Glück für eine junge Frau in Israel? Sie hatte vor zu heiraten, sie hat gehofft, viele Nachkommen zu haben und so einen Beitrag an die Gesellschaft zu leisten in ihrem Volk. Das war garantiert das größte Glück. Und gleichzeitig, was der Engel jetzt sagt, das Potenzial zur größten Katastrophe einer jungen verlobten Frau. Unehelich schwanger. Und dann muss sie eine Entscheidung treffen in dem Moment. Was mache ich damit? Ich weiß nicht, wie lange sie gebraucht hat, aber Sie gibt sich in die Hände des gütigen und allmächtigen Gottes. Siehe, ich bin des Herrn Magd. Nicht achselzuckend fatalistisch, sondern mit Glauben. Das ist auch alles, was sie geben kann. Mehr hat sie eigentlich nicht in der Hand. Und das ist auch alles, was sie braucht. Damit beginnt neues Leben für Maria in der Abhängigkeit Gottes. Mir geschehe nach deinem Wort. Was für eine Befreiung. Ab jetzt ist Gott verantwortlich für mein Leben. Er hat es gesagt, er macht, er hat es vor und ich darf einfach dabei sein. Wenn Gott die volle Verantwortung übernimmt für mein Leben, was kann mir Besseres passieren? Da weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg und alles, was kommt, das wird irgendwie eine Lösung geben. Wenn wir selbstbestimmt leben wollen, dann haben wir das Vorrecht nicht. Dann sind alle Konsequenzen fallen zurück auf uns selber. So, jetzt kommen wir zum Praktischen. Von natürlich zu übernatürlich. Die sehr menschliche Frage, wie kann das geschehen? Das ist noch ein bisschen zu weit. Wie Maria sind wir es gewohnt, mit natürlichen Grenzen und Gesetzmäßigkeiten zu leben. Das gehört zum Menschsein. Ich kann nicht die Schwerkraft aufheben und ich kann auch nicht einfach, und Jungfrauen werden normalerweise nicht schwanger. Aber durch das, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzt, glaubt sie an Gottes übernatürlichen Plan. Übernatürliches wird natürlich. Und er gibt ihr auch noch das dazu, was sie braucht, die Kraft des Höchsten. Du wirst befähigt durch den Heiligen Geist, die Kraft des Höchsten. Ich weiß nicht, was es Besseres gibt als diese Zusage. Wenn es heißt, du kriegst die finanziellen Mittel, die du brauchst, ist gut, aber das ist schon nicht die Kraft des Höchsten. Wenn du die Intelligenz dir zugesagt wird, die du brauchst, ist auch gut, aber es ist immer noch nicht die Kraft des Höchsten. Was Menschen maximal brauchen, ist die Kraft des Höchsten. Und damit kann alles passieren. Und das denke ich auch mit unseren Gemeinderäumen. Jetzt, also wenn das einmal läuft und Gott übernimmt die Verantwortung, wer kann das aufhalten? Hatte Maria dadurch ein Leben ohne Schmerz und so à la Cinderella und mit Singen und wie das manchmal so dargestellt wird in Disney-Filmen? Nein. Es war ein Leben mit Schmerz. Sie musste von unten hochschauen ans Kreuz, wo Jesus hing. Aber es war ein Leben voller Bedeutung und Erfüllung. Und Maria ist nicht zum Schluss Bestandteil unseres Glaubensbekenntnisses. So, und die Jungfrauengeburt. Inkarnation. Gott wurde Mensch in seiner Göttlichkeit. Das ist ganz wesentlich, warum das so sein musste, dass Gott eben nicht auf natürlichem Weg seinen Sohn geschickt hat, sondern Gott wurde Mensch mit seiner Göttlichkeit. Und das ist eigentlich noch was viel Unglaublicheres als eine Jungfrauengeburt, weil die Dimension von Gott, die passt eigentlich nicht in den Mensch rein. Wie denn? Das ist ein Wunder. Gott hat sich so klein gemacht, dass er eben in ein menschliches Baby gepasst hat. Und er hat sich in seiner Kraft erstmal so eingeschränkt von seiner Welt in diese irdische, dreckige, kleine Welt. Und das ist ja die Basis des Evangeliums. Johannes 1,14. Und das Wort wurde Mensch oder Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit wie des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das wahre Wunder. Wenn Jesus nur von Menschen abgestammt wäre, was wäre dann gewesen? Er wäre ein weiterer Nachfolger von Adam gewesen. Mit allen Konsequenzen. Sündig, abgefallen. Und An anderer Stelle sagt die Bibel, ein sündiger Mensch kann nicht mal sich selber erlösen. Wie hätte Jesus dann für die Menschheit sterben können? Das hätte überhaupt nichts gebracht. Es brauchte ein sündloses Opfer. Und es ging nur so, dass er eben kein Nachkomme, bloß Nachkomme von Josef war. Und jetzt möchte ich euch noch kurz zur Athanasius mitnehmen von Alexandrien. Der hat nämlich eine ganze Abhandlung geschrieben über Inkarnation und das schon im 4. Jahrhundert. Fand ich hochinteressant, was für Gedanken der hatte. Und wir denken immer, wir sind so gescheit, früher, die waren ein bisschen dumm und naiv und wir wissen es jetzt besser. Wenn ihr das lest, dann sehen wir, die Welt war auch nicht anders. Die gleichen Gedanken waren da schon Sache und aber jetzt über den Athanasius. Der hat gelebt von 295 bis 373 und der hat eben diese Abhandlung geschrieben, der aus einer gebildeten christlichen Familie stammende, erst 33 Jahre junge Geistliche, wurde dann selbst Patriarch von Alexandrien und er war entschiedener Gegner von Arianismus, welche Jesus die volle Göttlichkeit absprach. Und er war da richtig dagegen, obwohl da viele das anders gesehen haben. Und er wollte da keine Kompromisse akzeptieren. Und mehrfach wurde er abgesetzt, vertrieben und verbannt. Insgesamt 17 Jahre seiner Amtszeit verbrachte er im Exil. Und unter anderem war er bis in Trier, bis in Deutschland. Er wurde bekannt als Athanasius contra mundum. Athanasius gegen den Rest der Welt. Das ist doch eine Aussage. Und warum konnte er das? Er war so überzeugt, dass der Glaube wahr ist. So wie er das verstanden hat. So, und jetzt lese ich euch noch was er so gesagt hat. Über die Menschwerdung des Logos, das Wort ist das Logos, dessen leibliche Erscheinung unter uns lebte. Wenn Sie nun sagen, warum erschien er denn nicht in anderen schöneren Teilen der Schöpfung und warum hat er sich denn nicht eines herrlicheren Werkzeuges, etwa der Sonne, des Mondes, der Sterne, des Feuers oder des Äthers bedient, sondern nur eines Menschen? So mögen Sie wissen, dass der Herr nicht hernieden kam, um zu prunken, sondern um die Leidenden zu heilen und zu lehren. Denn es wäre Ostentation, also Prahlerei, muss ich nachschauen, gewesen, nur zu erscheinen und die Augenzeugen perplex zu machen. So wundervoll bringen. Ja. Nun gab es unter den Kreaturen keine, die sich in ihrem Denken über Gott verirrt hatte, als alleine der Mensch. Da es nun der Güte Gottes nicht entsprach, solchen schweren Verirrungen ruhig mit anzusehen, andererseits aber auch die Menschen ihm als Ordner und Lenker im Weltall nicht erkennen konnten, deshalb nimmt er billig einen Teil vom Ganzen als Werkzeug an. Den menschlichen Leib geht in ihn ein, damit die Menschen ihn, den sie im Ganzen nicht hätte erkennen können, wenigstens im Teile erkannten. Und damit sie ihn, dessen unsichtbare Macht sie nicht schauen konnten, wenigstens aus Gleichartigem erschließen und erkennen könnte. Also der hat gesagt, normalerweise passt Gott eben nicht in diese menschliche Dimension rein, in diese Box, aber er hat sich trotzdem die Mühe gegeben, zu uns zu kommen. Und er hat nicht die Sterne und den Mond da irgendwie Feuerwerk gemacht, sondern er kam als kleines Baby, damit wir ihn erkennen können. Und das war nötig, dass wir Jesus auf unserer menschlichen Ebene haben können, aber gleichzeitig in seiner Gottheit. Und jetzt zum Schluss möchte ich einfach sagen, Was ist die einzig sinnvolle Antwort, auch rationell sinnvoll, auf diese Stürme des Lebens, auf das, was um uns los ist? Die einzig sinnvolle Antwort ist Glaube. Alles andere wäre Auslieferung an Fatalismus, an das Universum. Und selbst unsere Zweifel, die wir da vielleicht haben können, an diese Wunder oder irgendwas in der Bibel, das ist auch Glaube letztendlich. Es ist nur Glaube, der in eine andere Richtung zieht. Und ich denke, es kostet weniger Glauben, einfach an das Wort Gottes so zu glauben, wie es uns überliefert ist. Und damit Leben zu haben. Ein Leben, das Sinn macht, das uns Hoffnung und Perspektive gibt. Und wenn wir dann im Sturm sind, wir haben den Glauben. Die Stürme sind nicht klein, aber wir kommen durch. Und dann mach's wie Maria. Wo ging sie hin nach dem Ganzen? Sie ging zu ihrer Verwandte Elisabeth. Sie wusste, da ist eine Gleichgesinnte. Die haben sie verstanden. Die wusste gleich, um was es geht. Und wir müssen nicht Einzelkämpfer sein. Wir können uns da gegenseitig auch bestärken und ermutigen. Und dann ist es auch schöner. Und ja, das gebe ich euch mit. Und damit bin ich am Ende.